uns gestern beschäftigte, zunächst einmal das letzte Reich, das antichristliche, der Antichrist, die politische Macht. Das heißt also der Rahmen des Eigentlichen, was geschieht. Es geht in dem gegenwärtigen Äon, in dem wir noch drinstehen, immer nur um eines, um die Gemeinde, dass sie vollendet wird, damit der neue Äon kommen kann. Der Herr, der das Neue schafft. Mir scheint das über die Maßen wichtig zu sein, das nie aus dem Blick zu verlieren. Der Herr meint immer die Gemeinde, die herausgerufene Schar und die Vollendung der Gemeinde und ihre Hinaufversammlung. Alles ist auf das eine gerichtet. Noch eines möchte ich knapp hinzufügen. Eine besondere Bedeutung hat nach der Offenbarung des Johannes und nicht nur in der Offenbarung des Johannes die erste Halbzeit der Regierung dieses Diktators der letzten Zeit im antichristlichen Reich, das seinem Umfang dementsprechend wird, was einst das römische Reich war. Also diese erste Halbzeit, das heißt 3,5 Jahre. Die Hälfte der letzten Jahrwoche, um es mit Daniel zu sagen. Die noch ausstehende letzte Jahrwoche für Israel. Und darum immer wieder einmal das Reden von den 42 Monaten oder auch, was dem ja entspricht, das Reden von den 1260 Tagen und dann auch noch begegnen wir in der Offenbarung, und dem werden wir auch ein wenig nachgehen müssen, der Rechnung des Daniel im Alten Testament. Ein Tag, Zeit, zwei Zeiten und halbe Zeit. Wieder dies 3,5 Monate. Da wäre zunächst zu sagen, die Zeit, wie sie für den Antichristen ausgedrückt ist, Kapitel 13, Vers 5, wo von diesem Diktator gesagt wird, es ward ihm gegeben, ein Maul zu reden, große Dinge und Lästerungen. Und, ja nun, jetzt unsere Lutherbibel, ward ihm gegeben, freuen wir uns erstmal wieder, auch bei ihm heißt es immer, es ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang, das führt in die Irre. Es wurde ihm, ich will es mal so sagen, wie es da steht, es wurde ihm Vollmacht gegeben, 42 Monate zu wirken. Ja, so steht es da. Parousia, er empfängt Parousia, auch die hat er empfangen. 42 Monate zu wirken, das ist aber erst die halbe Zeit seiner Regierung. Nachdem, wie es hier in der Lutherbibel steht, müsste man denken, er hätte bloß so lange sein Amt inne. Das ist die Zeit, wo es ihm gegeben ist, zu wirken. Wir werden auch sehen, wo er Macht hat, auch die Heiligen zu töten. Die anderen 3,5 Jahre wirkt der Herr. Das ist die Zeit der Zornschalen. Die Zeit der Zornschalen, das heißt also, da wirkt er nicht, sondern es wird ihm alles aus den Händen geschlagen. Aber restlos. Also das ist die Zahl, die beim Antichristen genannt wird, die Monate. Oder dieselbe Zahl dann auch in Kapitel 11, Vers 2. Das Martyrium des Vorhofes, hier mit den Worten ausgedrückt, sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate, das, was sie da zu erleiden haben, zu ihrer Bereitung, 42 Monate. Während wir dann an anderer Stelle lesen, 11 Vers 3, der Dienst der beiden Zeugen zur gleichen Zeit. Da heißt es 1260 Tage. Und dann nochmal Kapitel 12, Vers 6, das Weib, die Gemeinde, wir sprechen ja dann davon, das in die Wüste entflieht, wo es einen Ort hat, von Gott bereitet, dass sie da selbst ernährt würde. Und da heißt es wieder 1260 Tage. Auch wieder alles Trost gefüllt. Kein Tag, wo Gott nicht Speise gibt. Da geht es wirklich um die Tage. Aber auch kein Tag ohne den Dienst dieser Zeugen, die wir uns dann anschauen wollen. Kein Tag. Aber wenn es um das Wirken des Antichristen geht, dann wird es sehr groß, wie gesagt. 42 Monate. Und auch das Martyrium, 42 Monate. Ich finde, das ist so lieblich, wie das sehr unterschieden wird. Aber zugleich will es wohl viel mehr bedeuten, auch eine ganz sichtbare Hilfe, zusammenzuschauen, was zusammengeschaut werden muss. Und nun wollen wir also mal uns dem Eigentlichen zuwenden und versuchen, das zu entfalten, und müssen wir wieder recht aufmerksam mithören und nachsinnen. Da wäre jetzt das Erste. Die antichristliche Zeit, und gewiss auch das, was vorausgeht, ist die Zeit der Abmessung des Tempels. Mit diesem Wort wollen wir sagen, misst den Tempel, heißt das Buch vom Großvater Edel. Und die darin anbeten. Wir lesen die beiden Verse, 11, 1, 2. Ward mir ein Rohr gegeben, sagt Johannes, einem Messstab gleich, einer Schmiege oder wie soll ich sagen. Und er sprach, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar. Und die darinnen anbeten, aber den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg. Miss nicht. Denn er ist den Heiden, den Nationen gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten. 42 Monate lang. Dass hier vom Tempel Gottes die Rede ist, den Tempel Naon, steht nicht da Hieron. Das wäre eine Sache für einen Architekten, den Tempel, die Gebäude nachzumessen. Um die geht es nicht. Sondern Naon, das heißt den geistlichen Tempel, die Gemeinde. Um die geht's. Miss den Tempel. Die Gemeinde ist von Anfang an Tempel, aber als Tempel auch eine ganze Einheit. Da ist die Hütte, das Zelt der Zusammenkunft. Der Offenbarung der Herrlichkeit im Alten Bund vorgeschattet. Ist alles nur der Schatten im Alten Bund. Die in sich wieder eine ganze Einheit bildet, das Heiligtum. Und dann geht es durch den Vorhang hinein in das Allerheiligste. Auch die Maße sind alle Aussage. Das Heiligtum, seine Grundform ist Rechteck. Das heißt, es ist noch eine Vorwärtsbewegung, während das Allerheiligste ein Kubus ist. Länge mal Breite mal Höhe ist gleich, das Vollkommene nach allen Seiten hin und nicht Entwicklung, sondern zur Ruhe gebracht in Gott, Heiligtum, Allerheiligstes, die Hütte, das Zelt, aber umgeben vom Vorhof, der nun genauso dazugehört. Das alles ist Gott geordnet, auch der Vorhof. Man kann nicht sagen, Heiligtum Allerheiligstes, das ist's, der Vorhof ist nichts. Da würde man auch sagen, das Kreuz ist nichts. Weil zum Vorhof, wenn wir es jetzt übertragen, vom Schattenbild ja nun wirklich der Kreuzaltar gehört, wo das Opfer geschehen ist, Erlösung und Versöhnung ein für allemal. Und der Weg frei gemacht worden ist, nun hineinzugehen, dass so viele nicht hineingehen, ist eine Sache für sich. Und sich mit Vergebung zufrieden geben und gelegentlich wieder erscheinen, weil es mal höchste Eisenbahn wird, wieder die Dinge zu bereinigen und dann wieder mal zur Ruhe zu kommen, abgewaschen im Blute des Lammes und dann weiter das alte Leben, das ist eine Sache für sich. Aber vom Vorhof allein tut sich der Weg auf hinein und ins Allerheiligste allein durch das Heiligtum hindurch, und es wird keiner eine andere Tür hineinfinden als eben hinein ins Heiligtum, und im Heiligtum sind alles Christussymbole. Das ist das Jesusleben, das ist der Christus in uns. Der Vorhof ist so die Welt des Heiligen Geistes, der uns nur bereiten will für ihn. Ihm geht es immer nur um Jesus, da hineinzubringen. Und das Allerheiligste, die Trinität, Gott. Aber dort wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Das sind ja Rüsten für sich und ihr, es ist euch ja alles auch nichts Neues. So gehört das zusammen, diese Dreiheit. Schattet auch wieder ab. Vater, Sohn, Geist. Ist nie zu trennen. Die Trennung geschieht auch nicht in der letzten Zeit. Und dennoch eine Abmessung. Das ist der Auftrag, festzustellen, und dass es festgelegt sein muss, wer gehört zum Heiligtum und wer gehört zum Allerheiligsten. Miss. Der Auftrag ist nicht gegeben für den Vorwurf. Das bleibt offen. Miss stelle fest in dem Sinne, die du mir gegeben hast. Und darüber steht die Verheißung, sie wird keiner aus meiner Hand reißen. Es vollzieht sich eine Scheidung. Nun wollen wir die Stelle doch gern mal lesen, weil wir gestern schon drauf kamen. Es ist gut, man hat es in der Bibel gesehen, 15, 1. Korinther 15, Vers 23 ist dieser Vers. In Christus werden alle lebendig werden, heißt es, werden alle lebendig gemacht. In Christus alle. Ein jeder aber in seiner Ordnung, Taxis, seiner Formation, die militärische Formation. Es gehört jeder zu seiner Formation. Hier wird gesagt, der Erstling, das ist schon das Erste dieser Ordnung, er selber Christus. Danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende. Jeder in seiner Ordnung. Das heißt, alle, die zum Tempel gehören, ob Vorhof, Heiligtum oder Allerheiligstes, wirklich wesenhaft dem Vorhof angehören, kommen ans Ziel, wenn auch auf verschiedenen Wegen, und zu verschiedenen Zeiten. Insofern vollzieht sich eine Scheidung. Er nimmt jede Abteilung, Formation, gleichsam gesondert. Das ist das, was dem Johannes vorbehalten ist, es niederzuschreiben und der Gemeinde mit auf den Weg zu geben. Hilfe und Trost. Hilfe, sich zurechtzufinden in der letzten Zeit. Die Vorgänge, die geistlichen Vorgänge der letzten Zeit zu begreifen. Ich könnte auch sagen, und nicht zu erschrecken. Sich zurechtzufinden. Dem Johannes, dem Jünger am Herzen Jesu, ist das vorbehalten. Und was dann noch übrig bleibt, sagten wir gestern schon, das ist die Hure. Was weder mit dem Vorhof zusammen das Ziel erreicht, oder noch in der Formation des Heiligtums oder des Allerheiligsten an das Ziel der himmlischen Berufung kommt, was da übrig bleibt, das ist Hure. Das gehört also nicht zum Tempel. Hure. Und wir sagten das schon, die Hure, sie hat dem Herrn die Treue gebrochen, das lesen wir schon im Alten Testament, wie das Hurenwesen im Volke Gottes sich dann so furchtbar und erschreckend breit macht, die Hure. Und diese Hure kommt ins Gericht. Und wenn die Zeit des Zornes anbricht, das ist dann die zweite Zeit des Antichristen, die zweite Hälfte, als erstes wird die Hure gerichtet. Davon wird die Offenbarung uns sagen, es ist nötig, dass wir das auch dann mal lesen. Während die Gemeinde als Tempel ans Ziel kommt. Der Herr bringt ans Ziel. Er wird um jeden Preis ans Ziel bringen. Der Herr verbirgt sich. Und man kommt sehr ins Ruhen, wenn man auch vor Augen ein Chaos manchmal hat. Ich meine, es ist auch ein Blick auf die Gemeinde. Und das Fleisch sich mächtig darstellt vor unseren Augen. Man kommt dennoch zur Ruhe, wenn man im Glauben ruhen kann, wir sind in Christus am Ziel. Und wir kennen hinfort niemanden nach dem Fleisch. Dort kann man ruhen. Wir sehen sie in ihm, alle die Brüder, die Schwestern, die mit uns den einen Jesus-Namen anrufen und bekennen, auf dem einen Opfergrund stehen. Das ist die Voraussetzung. Und wir sehen Jesus in ihnen durch den Heiligen Geist. Eingegliedert dem einen Organismus, es gibt nicht zwei, der unteilbar ist. Und geradezu ist das ein Wille Gottes und eine Ordnung Gottes, dass es zu diesem Leibe solche gehören, denn wir uns sehr schämen. Sagt Dr. Paulus, die uns übel anstehen. Und er sagt, das sind die Nötigsten, das sind die Allernötigsten. Die müssen so sein, damit sie herauslocken, das Jesusleben oder den Glauben in den anderen. Vom Glauben her kann man immer ruhen. Da ist schon alles vollbracht. Das ist was Ungeheuerliches, darum ist es so wesentlich, den Ausgang vom Opfer Jesu her zu haben. Und ich werde immer dankbarer dafür, dass Gott uns die Jahre dran gehalten hat an 3. Mose 8 und 9, weil das für uns der Ausgang war, wo es uns erschlossen hat. Im Rückschauen sehe ich erst, ach, wie wichtig, dort gegründet zu sein. Ich muss mal eine Guck zu haben. Lebensmäßig gegründet zu sein und der Grund gar nicht tief genug gelegt werden. Und das heißt, sicher stehen und feststehen, das heißt auch in den größten Bedrängnissen der letzten Zeit gegründet sein. Nicht bloß für mich gegründet sein, nein, die Gemeinde, sie alle mitzubringen, als solche, die gegründet sind. Oh, das ist was. Herr, hab Dank, kann ich wohl sagen, dass du uns so festgehalten hast, seit Zeiten gehen und gesagt, ich werde nie wieder über 3. Mose 8 reden. Haben wir so oft getan und dann immer wieder ist es dran, immer wieder ist es nötig. Und ich muss auch sagen, und jedes Mal ist es wieder völlig neu. Als wenn man es das erste Mal sagte, das wird nie alt und es ist immer dran. Es ist bis zum letzten Tag dran. Und wenn er schenken will, dass wir zur Entrückung kommen, dann wird er uns von diesem Grund hernehmen. Und wer da nicht draufsteht, was fühlt er eigentlich? Was hat er für ein Opfer noch? Das ist so ganz wichtig. Da kommt man ans Ziel. Das Zweite. Es ist die Stunde der Entrückung des Allerheiligsten. Die Zeit der Abmessung haben wir gesehen. Gott weiß, wer zu welcher Formation gehört. Gott bringt ans Ziel, aber nun reden wir als erstes Stunde der Entrückung derer, die es gelernt haben, darf man das so sagen, denen es geschenkt ist, im Allerheiligsten zu leben. Sage ich auch wieder ganz logisch, dass die als Erste genommen werden können. Was mögen sie für eine Zeit der Bereitung hinter sich haben? Aber ehe wir davon reden, lesen wir nun nochmal und ich will mir die Zeit nehmen. dieses Kapitel, in dem es eben um die Gemeinde geht und wie er auf verschiedenen Wegen zu verschiedenen Zeiten zum Ziele bringt. Eben das 12. Kapitel, hattet euch das schon notiert, dass es das Gemeindekapitel ist. In der Zeit des Antichristen, mal als Sonderkapitel, und die Gemeinde in dieser Zeit. So könnte man drüber schreiben. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ein Weib mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone und 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter. Ja, er inkarniert sich auch in den Weltmächten. Und 10 Hörner. Erinnert uns sehr, gerade an das Geschehen in diesem letzten Abschnitt. Und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Macht, Reiche. Und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, das ist ein unverschämtes Bild, die gebären sollte. Auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräse. Und sie gebar einen Sohn. Knäblein, der alle Völker sollte weiden mit eisernem Stabe. Und der Kind ward entrückt, Rabatt sein, zu Gott. In seinem Thron. Das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde, 1260 Tage. Der Vorgang ist klar. Jetzt geht es weiter. Die Auswirkungen dessen, was wir gerade gelesen haben. Es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten wieder den Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darinnen wohnen. Weh aber der Erde. Das ist jetzt das zweite Wehe. Weh aber der Erde und dem Meer. Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen schoss. Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin zu streiten wider die übrigen von ihrem Geschlecht, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er trat an den Strand des Meeres. Dein mächtiges Kapitel. Das Weib bekleidet mit der Sonne. Wir sagten Weib immer Gemeinde in irgendeiner Gestalt, ob die Jungfrau, ob klug oder töre. Wir haben den Gleichnisreden Jesu, das Weib mit den 3 Scheffel Mehl und Sauerteig, das sind die prophetische Aussagen alles, wird sehr, sehr wenig behandelt in den Gleichnissen Jesu. Die Gleichnisse jetzt als prophetische Aussagen Jesus, der Prophet, bis hin zur Hure, die Treue gebrochen hat, aber sollte sein, die Braut, die bräutliche Liebe, Weib. Und hier Weib mit Sonne begleitet Gemeinde in Christus Jesus. Wie oft schreibt der Apostel Paulus in Christus Jesus? Wenn ich nicht irre, sind es, ich glaube, 130 Mal in Christus Jesus. Das heißt, umhüllt von ihm. Wir sind eingegliedert in den Organismus seines Leibes. Wir sind in ihm. Eingeschlossen gleichsam von dem Leben Jesu Christi. Aber nicht nur dies, er ist auch in uns. In Christus, hier ein wunderbares Bild. Die Gemeinde, ein Weib in Christus Jesus, begleitet mit Sonne. Das ist Tatsache, das ist Fakt. Das ist was der Glaube nun endlich nehmen darf. Und wo du hingehst, ist deine Sonne. Und dass dein Glaubensstand, hier hat Satan gar keine Möglichkeit und er argetastet sie nicht an. Weib in der Sonne begleitet. Das ist das, was wir mit dem Heiligtum meinen. Aber in dieser letzten Zeit liegt die Gemeinde Jesu. Das, was mit dem Wort Heiligtum gemeint ist, in Geburtswehen. Und was soll geboren werden? Vers 5, sie gebar einen Sohn, ein männliches. Manche sagen, ein mannbaren Sohn auch. Einen Sohn, ein männliches. Wenn vom Sohn die Rede ist, das Männliche, was herausgeboren wird aus der Gemeinde Jesu Christi, hier in dieser Welt, dann ist gemeint, dass das Allerheiligste zu Ende kommt. Denn dieser mannbare Sohn, der Sohn, das Männliche, wird nachdem er herausgeboren ist aus der Gemeinde Jesu, entrückt. Es steht wirklich das Wort Harpazein, was auch sonst bei Entrückung steht. 1. Thessalonicher 4,17 zum Beispiel. Da heißt es, danach wir, die wir leben, übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt, Harpazein, in den Wolken dem Herrn entgegen. Zur Begegnung mit dem Herrn eigentlich. Dasselbe Wort steht bei den Jungfrauen übrigens. Da ist immer die Rede von der Apanthesis, der Begegnung mit dem Herrn. Wir werden entrückt, weggerafft eigentlich, geraubt. Das ist wie ein herausgerissen werden. Fort. In die Luft, in den Luftraum. Und werden so bei dem Herrn sein, alle Zeit. Dieses Wort steht auch hier, der mannbare Sohn, herausgeboren, wird entrückt. Es geht eigentlich und im Letzten, gerade darum, dass dieser Sohn das Männliche herausgeboren wird aus der Gemeinde. Das merkt man schon daran, dass der Teufel nur an dem einen interessiert ist. Sagen Sie, so unverschämt, das Weib, das in Qualen der Geburt liegt, das setzt dieser Drache schon davor. Und hat in seinem ganzen Zorn, seiner Wut nur abgesehen auf diesen mannbaren Sohn. Was das heißt? Das heißt, das sind die, in denen der Sohn seine Tage verlängert, Gestalt gewonnen hat, durch das Wirken des Geistes, die sich ihm bereiten ließen, vom Sohn ergriffen sein, nicht ich Christus, Christus in mir. Sohn, es geht immer um den Sohn. Es gibt nicht zwei Söhne, es gibt nur den einen. Der aber nun wiederum in den vielen, die der Vater ihm gab, seine Tage zu verlängern, hier in dieser Welt. So Jesaja 53. Sein Leben zu verlängern, in ihnen, fortzusetzen, Pfingsten der heiligen Apostel. Das heißt, das Leben Jesu geht weiter. Und nun guckt nicht den Petrus mehr an. Was guckt er mich denn an, sagt er. Doch nicht ich. Der Name Jesus ist es doch. Dasselbe könnte Johannes sagen. Oder Thomas oder Philippus. Das Leben Jesu, das sich fortsetzt in denen, die er von sich selber leer gemacht hat und die er zuvor mit sich fertig gemacht hat. Fertig mit sich selber. Und da kann er alles sein. Das sind also Bereitungswege. Vielleicht dürfte man auch sagen, Berufungsgeheimnisse. Hier geht es nicht um mehr und nicht um weniger, nicht um besser oder nicht ganz so gut. Letztlich Geheimnisse. Aber darum geht's, dass das Leben des Sohnes vollkommene Gestalt gibt. Es ist immer und in allen der Sohn. Das ist Jesus. Und was Sie sehen, Jesus. Die Finsterniswelt weiß, es ist Jesus. Der Glanz, der da hervorstrahlt, das ist Jesus. Er selber. Und nun doch wiederum die Söhne, weil es empfiehle sind. Wenn es heißt, der mannbare Sohn, so könnte man auch wieder sagen, es ist eine Kollektivbezeichnung. Und der mannbare, der entrückt ist und dann ungeheure Bewegungen im Himmel und in der Himmelswelt auslöst, das ist derselbe, von dem es dann heißt, sie haben ihn überwunden. Da geht es um den, der entrückt ist. Jesus in den vielen, die der Vater ihm gegeben hat, in denen die Königsherrschaft Jesu offenbar geworden ist, aufgerichtet worden ist, über Geist und Seele und Leib. Sie haben ihn besiegt, diesen Drachen, der nur wartete, das, was hier werden soll, zu verderben. Alle Angriffe sind auf die gerichtet, in denen der Sohn Gestalt gewinnen will. Durch welche Tiefen der Bedrängnis, der Anfechtung, des Dunkels, der Verlassenheit, aus Glauben in Glauben. Aber nun, sie haben ihn besiegt und wiederum doch nicht sie. Was sind sie denn? Sie müssen sagen, wir doch nicht. Er, das sind solche wie die Ältesten mit Kronen auf Thronen. Also wieder Sohn und nun Söhne. Und dann, was tun sie denn? Ihre Kronen legen sie bitte vor ihm hin. Doch nicht wir, du doch. Wir sind doch nicht die Sieger, du doch. Was sind wir denn? Du hast uns doch nun deutlich genug wissen lassen. Nichts, wir sind doch mit uns restlos fertig gewesen. Wir wissen doch, wer wir sind. Nichts habe ich zu bringen. Als die nichts innehaben und doch alles haben. Als die Armen, die doch viele reich machen können.
Dieses Geheimnis, das nichts und in das Nichts hineingibt sich er selber. Das bleibt das Geheimnis. Nichts und nichts ist Not, Not, Not ist große Not. Das kann man so schön hinsagen. Wo sind wir auch nicht? Sind wir alle miteinander eine Runde hier? Weil ich bin in nichts. Und wenn einer mir auf die Zehen tritt, dann wollen wir mal sehen, was ich bin und wie man dann rechten kann um sein bisschen Ehre und was weiß ich nicht alles.
Sie haben ihn besiegt durch des Lammes Blut, das immer wieder dabei gewesen ist. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Nicht Vergeltung, Vergebung. Das ist also die eine große Lektion. Das sind übrigens auch Lektionen. Och, was sind das Lektionen, bis man endlich darin zur Ruhe kommen ist. Das Blut ist vollkommene Deckung. Es ist gebucht auf das Konto des Sohnes Gottes. Meine ganze Schande, es ist auf meinem Konto gelöscht. Er hat es ihm zugerechnet. Und hier ist nichts mehr zuzurechnen. Das Blut, das Blut. Sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Jetzt Wort. Und ihres Zeugnisses. Wir werden sehr an Pfingsten erinnert. Die Zeugen. Das ist zugleich ein Martyrium. Bis hin zu dem ihr Leben nicht gelebt. Das hingegebene, geopferte Leben, ihm gleichförmig gemacht. Jesus lebt sein Opferleben in denen, die der Vater ihm gegeben hat. Allerheiligstes und geopfert sein gehört unlöslich zusammen. So sind wir nun, sind wir Kinder, so sind wir Erben. Schön. Miterben Christi ist gewaltig. Was meines ist dein, sagte er. Vorausgesetzt, dass wir mitleiden, damit wir auch mit der Herrlichkeit erhoben werden. Man kann überhaupt nicht in die Jesusgemeinschaft eingehen, ohne das Kreuz im eigenen Leben angenommen zu haben und immer neu anzunehmen. Man kann nicht Gemeinschaft mit Jesus ohne Kreuz haben. Das Kreuz, was die Liebe Gottes uns bereitet, das fängt an mit dem kleinen Kreuzlein im Alltag. Meine Schwester neben mir ist mein Kreuz. Oder mein Bruder mit mir. Und meine Frau an meiner Seite. Und ich bin ihr ein Kreuz. Kreuz, Kreuz. Im Kreuz geschieht Vollendung. Immer im Zeichen des Kreuzes. Wenn Kreuz kommt, kommt er. Und er wird nie ohne Kreuz kommen. Ich denke jetzt gerade an Worte der Richtung Bernard de Louvigny, das ist mal so ein wunderbares Kapitel, das Staatsgefolge des Herrn. Verachtung und Schmach und ich weiß nicht, was da noch alles genannt wird. Das ist sein Staatsgefolge. Ist doch klar, niemand der Honecker kommt allein, wenn die alle so mitschleppen. Und wenn der Schmidt reist, der reist auch nicht allein, wenn die alle so mitbringen. Die kommen mit einem großen, großen Staatsgefolge an. Brauchen ein ganz großes Hotel für sich. Das Staatsgefolge des Herrn. Nun, die Stelle müsste man mal raussuchen beim Bernier. Wenn ich sie finde. Wunderbar ist das, wunderbar. Was sein Staatsgefolge ist. Ohne dem er nie kommt. Aber wer sein Staatsgefolge nicht annimmt, wird ihn abweisen. Kreuz, Kreuz, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Und die sind es, nachdem auch der Letzte herausgeboren ist, werden sie miteinander hinweggerafft. Die, in denen das Männliche Gestalt gewonnen hat, der Sohn, der Sohn, der Sohn. Die gehören ihm so zum Sohn, dass ich nur wegreißen kann. Das ist der große, große Auftakt.
In einem anderen Bild gesagt, wir lesen das dann auch noch, das sind die Erstlinge. Und das heißt nämlich, das ist die Garbe, die Gott gehört. Die wird ins Heiligtum gebracht. Die erste Garbe gehört Gott. Aber das ist nicht die Ernte, das ist der Auftakt. Und dann kommt die große Ernte. Und das ist das, worum es so sehr geht, das deutlich zu machen. Und nun die Ernte. Und nun die Ernte. Es ist uns zu oft gesagt worden, Entrückung und alles ist aus. Und wer den Anschluss verpasst hat, für den gibt es kein Heil mehr. Und da muss ich sagen, Gott sei Lob und Dank, dass in der Offenbarung des Johannes ganz anderes gesagt ist. Das wollen wir uns deutlich machen. Wann die Entrückung ist, die Frage ist auch immer wieder diskutiert worden. Nach Offenbarung 12 dürfte der Fall klar sein, nämlich am Anfang der antichristlichen Zeit. Denn von dem Weib, also der Gemeinde, die zurückbleibt, steht doch da, die bleibt zurück und ist Weib, Gemeinde in Christus Jesus, apostolisch diese 12 Sterne auf dem Haupt. Das ist doch was Ungeheures. Gott geweiht, Gott geliebt, bleibt zurück. Müssen wir uns mal daran gewöhnen, dass das Bild ein bisschen anders aussieht. Und dann heißt es, 1260 Tage wird sie noch bewahrt. Was das heißt, wollen wir dann sehen. Aber immerhin, die erste Halbzeit des Antichristen. Und demnach müsste doch die Entrückung zu Beginn der antichristlichen Zeit sein. 1260 Tage wird sie in der Wüste ernährt. Die Entrückung ist der Auftakt dieses großen Tages unseres Herrn. Der Auftakt. Das ist nicht das Ganze. Ach, schweig. Könnte das Ganze sein? Das ist der Auftakt. Wenn man es mal mit einem ganz anderen Bild sagen wollte, das ist wie der Kopf, der den Leib der Mutter gebrochen hat. Nun kommt noch der ganze Körper hinterher. Der Auftakt. Das sind die Söhne, an denen so viel gelegen ist. Wollen wir doch mal die Stelle lesen, Römer 8. Vers 19, da steht, das ängstliche Harren der Kreatur. Wenn jemand dieses Wort jetzt versteht, dann sind wir es. So hat das ein Paulus nicht sehen können. Was das heißt, das ängstliche Harren der Kreatur, das Seufzen der Kreatur heute. Ach, das ist sowas Schreckliches. Das hat sich keiner je ausmalen können, was da heute geschieht an Vergiftung, ausgerottetem Leben, seufzender Kreatur. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet, dass die Söhne Gottes offenbar werden, so steht es da. Die Söhne. Der Sohn. Ach, dass die Welt den Sohn zu sehen kriegt. Der Gemeint in uns. Vers 14 heißt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Eigentlich, welche der Geist Gottes bewegt. Vom Geist Gottes bewegt sein. Nichts anderes bewegt mich als er, der Geist Gottes. vom Geist Gottes bewegtes Leben. Das sind die Söhne Gottes. So steht es da, Söhne. Leben unter der Herrschaft Gottes, des Heiligen Geistes. Da setzt sich das Jesusleben fort, denn das Jesusleben war nichts als ein vom Geist Gottes bewegtes Leben. Vom Geist Gottes bewegt, dann sieht man Jesus. Welche der Geist Gottes bewegt, die er also hat, die er hat. Nicht, dass wir ihn haben, so fängt es an, dass er uns hat. Das sind die Söhne Gottes. Wie hat er gleich gesagt, David de Plessis, ein schönes Wort, das gefällt mir so. Sie haben ihn gefragt, was er denn für Geistesgaben hat, hat er gesagt, ich habe keine, aber na, wie hat er es denn ausgedrückt? Nö, das war es mal. Ja, der hat mich, stimmt schon, da hat es aber schöner gesagt, und sie hingen mit den Gaben zusammen. Der die Gaben hat oder gibt, hat mich, so ähnlich, muss man sehen. Ja, das er hat mich, dieses, er hat mich. Oh nein, ich habe nicht einen Geber, eben gerade nicht, sondern der Geber hat mich, so hat er gesagt. Ja. Ich habe einen Geber, nee, der Geber hat mich. Ja, so was. Ich habe keine Gaben, hat er gesagt, aber der Geber hat mich. Oh, das ist Worte. Aber der Geber hat mich, das ist Sohnschaft. Jedenfalls heißt Sohnschaft nichts anderes. Er hat mich. Er hat mich. Vom Geist bewegtes Leben. Das ist eine ganz besondere Gnade. Das ist auch eine Versiegelung. Und das meint der Geist. Auf dies hin arbeitet der Geist. Viele wissen gar nicht, woraufhin der Geist eigentlich arbeitet. Die denken, der ist bloß dazu da, uns was Schönes zu schenken. Und er ist dazu da, uns Widerspenstige zu lenken. Welche der Geist Gottes bewegt, die sind Söhne Gottes. Oder was dasselbe ist, das Bild so gern gebraucht. Und ich liebe dieses Bild so sehr, das Eisen im Feuer. Das hat man schon seit Jahrhunderten gesagt, das haben wir im Mittelalter gesagt. Meine menschliche Natur ist Eisen. Hart. Sehr rostig. Aber Eisen im Feuer, auch kalt ist Eisen. Eisen im Feuer bleibt Eisen. Und ist doch so sehr die neue Natur des Feuers. Das ist so ein Ineinander und Miteinander. Die Natur des Feuers als angenommen. Das packst du nicht an. Und das ist biegsam geworden. Auch nicht mehr kalt. Man kann es noch deutlicher machen, und würde es aus dem Feuer gezogen, dann ist es sehr bald wieder Eisen. Dieses Ich in ihm und er in mir, Christus alles. Da reden wir nicht von uns, da reden wir von ihm. Das ist immer alles er, 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 er. Nicht ich und er, er. Also das ist die Erstlingsgabe. Und wenn wir es vielleicht schon mal mit vorwegnehmen, weil das ja die Entrückung betrifft, diese für die Offenbarung so typische Art, nun kommt wieder ein neuer Blickpunkt. Jetzt geht es um den Vorhof und was der Vorhof nun in der Zeit des Antichristen so erlebt und durchmacht, Kapitel 14, und ehe der Blick auf den Vorhof gerichtet wird, der Blick nach oben, da sind sie jetzt schon entrückt, der Mann, Bacher, Sohn, sie haben ihn überwunden. Er, sie, er in den Wielen.
Erstlinge. Und das ist dann Kapitel 14, 1 bis 5. Und darum nehmen wir das ruhig mal vorweg und fügen es dem an, was wir jetzt von dem Mann, Bacher, Sohn gesagt haben. Lesen wir auch, 14, 1 bis 5. Ich sah und sehe, Prophet sein heißt immer staunen. Das Lamm, es bleibt dabei, auch im Himmel, das Lamm, stand auf dem Berg Zion, nicht der irdische Zion. Ist auch ein Berg, Hügel würden wir sagen. Und doch Berg. Offenbarung der Macht, irdischer Macht Israel. Aber hier geht es um die Gottesmacht. Der himmlische Zion, von dem auch in Hebräer 12 die Rede ist. Wir sind gekommen zu dem Zion, das ist der himmlische Gemeinde, zur Stadt Jerusalem, der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Er sieht also jetzt den Berg der Gottesmacht, man kann es nur so sagen, den Zion. Und mit ihm 144.000. Aha, wieder eine Zahl, die Zahl derer, die nun als Erstlinge zum Ziel gekommen sind, hinweggerafft. Sind es wirklich 144.000? Manchmal möchte ich denken, mehr sind es nicht. Auf die Welt verteilt nicht die Masse, wenn es so ist. Bitte? Die kommen auch mit dazu, ja. Die hatten seinen Namen. Ja, das ist insofern richtig, alles, was zu dieser Formation gehört. Die hatten seinen Namen. Und den Namen seines Vaters. Geschrieben an ihrer Stirn, das ist immer so schön. Das sind ja alles, also die Aussagen, dass der Name des Vaters und des Sohnes an die Stirn geschrieben ist. Das heißt, die sind mit ihm ganz eins geworden. Wir sind berufen zur Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes. Teilzuhaben am Leben Gottes, des Vaters und des Sohnes. Das sind sie. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines großen Wassers. Das sind zugleich wieder wie das Rauschen der vielen Stimmen. Wenn man ganz viele Stimmen so hört, wie ein Wasserrauschen. Und wie eine Stimme eines großen Donners, wenn so viele reden. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielen. Es war kein übler Klang. Oh, wunderschön. Harfen, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen. Nein, sie singen steht eigentlich da. Die haben nicht aufgehört. Das geht weiter, das hört nie auf. Sie singen steht auf einmal da. Sie singen ein neues Lied vor dem Thron. Und das neue Lied ist ja ein Loblied. Hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben zu loben unseren Gott. Psalm 40. Sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten. Die Gemeinde hat am Throne ihre Vertretung. Älteste. Das sind solche, die wir hier gelebt haben. Darum tragen sie auch weiße Kleider, leuchtend. Die Bundesrepublik hat keine Vertretung am Thron. Die USA auch nicht. Russland auch nicht. Keine Nation hat eine Vertretung am Thron. Die Gemeinde hat ihre Vertretung am Thron. Die Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000. Das kann man dann auch nicht nachlernen, was nicht hier gelernt ist, wenn es um die Vollendung geht. Das kann nur in den Tiefen des Leides gelernt werden, das Lied der Erstlinge. Das kann nur unter der Last und im Dunkel des Kreuzes gelernt werden. Im Himmel gibt's kein Kreuz. Im Himmel gibt's keine Last. Im Himmel gibt's kein Leid. Also wer das nicht hier in seinem Leid gelernt hat, dieses neue Lied, diesen Lobpreis aus der Tiefe und aus Nacht anzubringen, dort kann man das nicht nachholen. Die sie hier gelernt haben, die wird er wegnehmen. Auch eine ganz wichtige Sache. Außer den 144.000, die erkauft sind weg von der Erde. Weg von der Erde. Nicht mehr Erde. Nicht mehr irdisch. Aber hier schon weg von. Das war ihre Grundhaltung. Weg von. Haben als hätten wir nicht. Die da weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, als freuten sie nicht. Kaufen. Ja, aber als hätten sie es nicht. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Kirchliche Systeme. Man würde auch sagen, die nie in einem Konfessionalismus aufgegangen sind. Kann uns eine Fessel werden und eine Bremse. Das heißt nicht, raus aus der Kirche. Aber auch da drinnen stehen und doch in der ganzen Weite. Wo ich hineingestellt bin, habe ich es zu leben. Aber es gibt eben nicht bloß meine Kirche und es gibt auch nicht bloß meine Gemeinde. Die sich hinein haben nehmen lassen, die ganze Weite und Breite. Es geht eben doch um das ganze Licht, es geht um die ganze Farbenskala. Das ganze Spektrum. Und ich freue mich, wenn ich schon meinen Strahl habe von der Herrlichkeit, dass es noch viele andere gibt und die ganz anders sind und die alle miteinander sind ja seine Verherrlichung. Also dieses hier gelebt haben, sich mit hineingenommen wissen in die ganze Fülle, aneinander sich freuen. Mit Weibern nicht befleckt. Denn sie sind jungfräulich, dieses Unberührte von nichts, auch niemand. Gelöst sein, geschieden sein. Es gibt auch Berufungen zum jungfräulichen Leben, also zum ledigen Stand. Wird ganz gewiss dort seine besondere Bedeutung haben. Nicht, dass die sind, die da hinkommen.
Ich weiß, dass meine Berufung ist, als Verheirateter jungfräulich zu sein. Meine Jungfräulichkeit ist Jesus. Aber es wird solche geben, die wieder die Gnade haben, das im Besonderen zu leben, vielleicht auch da zu erstatten. Das ist immer ein Miteinander und Füreinander alles. Aber das ist wahr, sie sind jungfräulich, wobei ich genau weiß, das sind nicht bloß Diakonissen und Nonnen, Salzelm und Ronsdorfer Schwester. Nein, nein. Nein, nein. Das meint viel mehr. Auch da wieder letztlich, dass Jesus unser Leben ist. Mein Leben ist Christus. Von hier verstehe ich immer. Und er ist ledig geblieben. Es gibt außer Jesus keine Jungfräulichkeit. Auch wenn man Nonne ist, 30 Jahre, 40 Jahre, niemand jungfräulich. Oder Marienschwester, das heißt nicht, die ist jungfräulich. Es gibt gar keine Jungfräulichkeit, unberührt sein. Wer ist denn das? Das ist der eine. Wieder wie in allem, mein Leben ist Christus. Dieses, dass Christus wohne durch den Glauben.
Auch hier, Glaubensstand und Glauben wird Leben und empfängt sein Siegel. Aber das Wichtigste, sie sind dem Lamme gefolgt. Wohin es auch geht, das Lamm hat sie mitgenommen auf seinen Wegen. Und diese sind erkauft, von den Menschen weg. Steht wieder da. Von den Menschen weg.
Auch hier wieder.
Wenn jemand meint, das beziehe sich auf Israel. Nein, nein. Von den Menschen weg. Zu Erstlingen Gott und dem Lamm. Da ist die Erstlingsgarbe. Die erste Frucht gehört immer ihm. Hier wird sie ihm dargebracht. Ich möchte hinzufügen, außerdem ist das der große Triumph des Gekreuzigten. Und Entrückung, wenn Entrückung nicht geschähe, dann, ich will es mal ganz dumm sagen, fehlte der Erlösung und dem Offenbarwerden der Erlösung, die er vollbracht hat. Drehpunkt. Das eigentlich, das Letzte. Der den Tod überwand. Und wir sehen sie alle sterben. Das hat der Vater dem Sohn vorbehalten. Fürs Letzte eine solche Schar. Ohne den Tod geschmeckt zu haben, hinweggerafft, verwandelt im Nu en Atomo. Das Wort Atom, das einem geradezu zur Hilfe werden kann, aber jetzt nicht zerstören, sondern ganz positiv bis in die innerste Struktur verwandelt und der irdische Leib ist ein Herrlichkeitsleib. Im Nu und so hinweggerafft, ohne Durchgang durch den Tod, das ist einzig möglich, weil Jesus unseren Tod gestorben ist. Weil er für mich im Grab gelegen hat und hinabgefahren ist bis in die untersten Gefängnisse. Und es muss zu seiner Verherrlichung noch offenbar werden. Der Tod ist eine wirklich überwundene Macht. Nicht nur darin, dass, wenn er schon uns getroffen hat, sterben. Er am Ende uns wieder loslassen muss und sie wieder rausrücken muss. Auferstehung. Auch des Leibes. Ein verherrlichter Leib. Sondern wirklich überwunden, so dass der Tod nicht mal ran kann. Das ist der größte Triumph. Alle Apostel sind gestorben. Ihr Sterben ist Zeugnis gewesen, Martyrium. Die Heiligen Gottes aller Zeiten. Und nun die Erstlingsgarbe, denn auch noch zum Zeugnis vor dieser Welt sichtbar wird. Und er ist doch überwundene Macht. Frucht einzig, Frucht des Leidens und Sterbens Jesu. Er an unserer Statt. Nur darum, das ist die Frucht, die der Vater ihm erwachsen lässt. Das ist nicht die Frucht menschlicher Bemühungen, Torheit, gibt es überhaupt keine. Das ist immer alles er und die Frucht seines Gehorsams und seines Wirkens und seines Leidens. Er hat es vollbracht, nicht ich. Wir können nur immer wieder neu empfangen, in Besitz nehmen, was uns durch seine Treue geworden ist. Durch seine Liebe, durch seine Hingabe, durch seine Hinopferung. Ist immer alles er. Immer alles er. Und das ist der große Triumph Jesu Christi. Oh, was das ist. Und wir sollten dem nicht bewusst entgegenleben. Mit Freuden. Wobei gar nicht die erste und wichtigste Frage ist, dass ich dabei bin. Da komme ich immer nicht mit, wenn das die einzige Sorge ist, dass ich ja dabei bin. Die mag kommen als viel falscher Vorstellung, weil es dann aus ist. Und meint, na, ist vorbei. Wenn ich den Anschluss verpasst habe, das soll gar nicht die erste Sorge sein, weiß der Herr.
wie unsere Wege so sind, aber dass ihm diese Verherrlichung wird. Und der Tod tastet sie nicht an. Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist so etwas Ungeheures, Großes, Herrliches, Gewaltiges. Erlösung im Vollsinn, die er sich bereitet hat, diese Erlösung zu offenbaren und damit den Sohn zu verherrlichen. Und die große Freude Gottes da, die Garbe, die Ersten, die im letzten Vollsinn Erlöste sind, Geist, Seele, Leib, am Ziel. Der Erste, der mit einem neuen Leib in den Himmel eingegangen ist, ist Jesus. Das ist der erste Mensch, der verherrlicht ist, verklärt ist. Das hat noch keinen verklärten Menschen zuvor gegeben. Hier kommen die anderen danach, die Überwinder, die Sieger, die ihm gegeben sind. Sie kommen mit verklärten Leibern. Im Grab haben sie nicht das ähnliche Recht. Aber 1000 Tote sind sie gestorben vorher. Und das Kreuz hat ihr Leben geprägt. Und im Glauben hat er ihnen Gnade gegeben, zu siegen und zu überwinden. Und der Tag, wo er sie in der Kraft, der Sohn in den Seinen, und so vom Vater steht, Gott und dem Lamm. Gott und dem Lamm. Ach, das ist ein gewaltiger Ausblick. Und in ihrem Munde, dass am Ende der Mund nochmal drankommt, das ist mal auch ein Kapitel für sich. Das nächstletzte ist, er kauft von den Menschen weg als Erstlinge Gott und dem Lamm. Du möchtest sagen, Punkt. Nein. Und in ihrem Mund, kein Fall. Und nun ist nochmals Reden dran. Und wir haben immer wieder feststellen müssen, welch ein Gewicht das Reden hat. Gell, Jesaja, vor Gott gestellt, weh mir. Ich bin unreiner Lippen und das genügt nicht. Er beruft sich drauf, die anderen sind nicht besser. Ein Volk mit unreinem Lippen. Aber wenn man vor Gott steht, ist doch eigentümlich, dass da als erstes da ist, meine Lippen. Und was ist über die Lippen gegangen? Weh mir. Und dass dann geschieht die Reinigung der Lippen, nicht Vergebung der Schuld. Eine andere Sache, mit Feuer reingebrannt. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Hier bin ich, sende mich. Das neue Reden, wie viel daran gelegen ist. Alle Vollmachten Jesu sind Wortvollmachten. Auch wenn er die Hände auflegt, er sagt dennoch, sei rein, sei sehen. Stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Schweig und verstumm. Lazarus, komm raus. Alles Wortvollmachten. Auch unsere Vollmachten können nur Wortvollmachten sein und darum ist das so etwas Ungeheures. Jesu reden durch uns. Nicht nur, wenn wir im Dienste sind. Sein Wirken durch uns so wie das ungeheiligte Reden. Das leere, lose Geschwätz. Wort, das keine Golddeckung hat. Unheiliges Reden vom Morgen bis zum Abend und dann wollen wir im Amt reden und wundern uns, wenn ich rauskomme dabei. Oder so wenig. Die Mutter, die den ganzen Tag sonst was vor Zeug redet, wundert, wenn ihr Wort in der Kinderstube keine Vollmacht hat.
verwundern uns, wenn unser Zeugnis in der Welt keine Vollmacht hat. Wie sehr das damit zusammenhängt. Das Reden Jesu durch uns. Er sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Die Welt ist erstanden durchs Wort. Die Welt wird erhalten durchs Wort. Die Welt wird wiederhergestellt werden. Tausendjähriges Reich, das wird die Erschöpfungsakte nötig machen, um das, was der Mensch nun so restlos kaputt gemacht hat, wiederherzustellen. Sonst wäre tausendjähriges Reich gar nicht denkbar. Wer wird denn die Schöpfungsakte vollziehen? Der Christus, das ist Haupt und Glieder. Wir werden Schöpfervollmachten zu üben haben. Und wenn der Herr Jesus nicht nur einmal, sondern zweimal im hohen priesterlichen Gebet davon spricht, und da redet er von der Herrlichkeit, die er seinen Jüngern jetzt vermacht, mit ihnen teilt, in ihrem Leben zur Entfaltung bringt und Wirksamkeit bringt, die ihm gegeben sind, und dann sagt er, na, die Herrlichkeit, die du mir... Ja, das ist mal ein bisschen zu wenig. Das auch. Das ist ein Augenblick. Jetzt, weil, komm, was steht ja da eigentlich? Und nun verherrliche mich, und das alles betet der Blick auf seine Jünger. Das wird er mit ihnen teilen. Das ist für sie jetzt da. Verherrliche mich, du Vater, bei dir selbst. Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Vater, und jetzt die ganze Herrlichkeit. Aber jetzt hier im Fleisch, die ich als Schöpfer hatte. Und das ist das, was nun auch die Jünger mitteilen. Denn an einer anderen Stelle noch einmal. Das ist der fünfte Vers. Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet war. Die Herrlichkeit vor der Welt. Er ist der, der vor der Welt war. Und die Gemeinde ist sein Leib. Ist uns das schon mal ins Herz eingerutscht, was das für Ungeheuerlichkeiten sind? Und was er handeln wird, von Äon zu Äon, wird er handeln durch seine Gemeinde. Auch diese Schöpfungsakte vollzieht nicht mehr er allein, sondern durch die Gemeinde. Und darum kann dann wirklich das tausendjährige Reich beginnen. Es werden das für Schöpfungsworte sein, die er durch die Seinen spricht, die sie in Jesu Namen sprechen. Das ist alles dasselbe. Schöpfungsworte werden da sein. Aber eben Worte. Und darum als letztes links nochmal auf, in ihrem Munde ist nichts Falsches, Pseudos, Verkehrtes, Verdrehtes. Sie sind unsträflich. Das Leben Jesu in ihnen, heißt das, Söhne, der Sohn. Der Sohn, das Männliche. Das also ist das Allerheiligste. So, jetzt machen wir eine richtige Pause.